Der Torero Trader Insights Podcast wird dir präsentiert von Investui. Investui ist die einfache und intelligente Art, mit Hilfe von Markteffekten zu investieren. Wie das genau geht und welche Renditen möglich sind, das erfährst du nach deinem Klick auf den Link in den Shownotes.
Hallo, lieber Trader, lieber Anleger, lieber Börsianer. Hier ist Wieland Alt und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zur neuen Folge im Torero Trader Insights Podcast. In dieser Folge habe ich mir den Optionsspezialisten Olaf Lieser vom Optionsuniversum eingeladen. Und wir haben natürlich darüber gesprochen, wie du mit Optionen handelst, worauf es ankommt, wo die Gefahren, aber auch die Chancen liegen. Und bevor wir reingehen, achte bitte auf die Risikohinweise, den Disclaimer in den Shownotes und vergiss natürlich nicht, dir dein persönliches Gratis-Exemplar des Traders Magazins zu sichern. Also, los geht's! Olaf Lieser ist hier bei mir. Olaf Lieser ist vom Optionsuniversum ein echter Optionsexperte und auch ein Optionen-Trader. Und dementsprechend freue ich mich natürlich sehr, lieber Olaf, dass du hier bei mir bist im Podcast. Erstmal willkommen.
Hallo, ich grüße dich.
Olaf, wir steigen direkt ein und erzähl doch mal, wie du eigentlich so zum ganzen Thema Trading gekommen bist und wie so deine Anfänge waren.
Das kann ich gern erzählen. Also ich habe mich dafür schon immer interessiert. Ich habe mir ungelogen mit 12 Jahren ein Buch gekauft, herausgegeben von der FAZ. So liest man den Wirtschaftsteil einer Tageszeitung. Und dann damals wird vielleicht heute auch noch so sein, wobei ich es nicht mehr benutze. Die Börsenkurse wurden im Wirtschaftsteil abgedruckt, Riesentabellen, seitenlang und so weiter. Und mich hat das immer interessiert, aber ich hatte natürlich kein Geld, um da irgendwas zu machen. Dann habe ich Abitur gemacht und dann bin ich als Zeitsoldat zur Bundeswehr. Damals war noch Wehrpflicht und ich war, sagen wir mal, schlau genug, behaupte ich jetzt mal, 2 Jahre mich zu verpflichten und dafür einen richtigen, nicht nur den Wehrsoldat, sondern du kriegst ein richtiges, eine Art von Beamtengeld. Beamter auf Zeit bist du im Prinzip. Das waren glatte 1.000 Mark pro Monat mehr als der Wehrsoldat für die W15er war, für die 15 Monate gehen muss. Ich musste 9 Monate länger machen, aber das habe ich gerne in Kauf genommen und dann muss man jetzt noch denken, du kommst vom Hotel Mama, hast also im Prinzip, bist gewohnt, keine Ausgaben zu haben und du hast Kosten und Logis frei. Ja. Man sagt ja auch manchmal, Y-Reisen, wir buchen, sie fluchen. Das war auch so der Spruch, den man hatte. Wie auch immer, du bist auf jeden Fall versorgt und du hast wirklich, ich habe 1.000 Mark übrig gehabt jeden Monat. Und für mich war klar, das erste Geld, da brauche ich ein Auto, um beweglich zu sein. Und für das nächste Geld, da bin ich gleich hin und wollte unbedingt Aktien kaufen. Damals noch komplett ohne Ahnung. Und was hat man damals gemacht? Das war jetzt 1986. Bin zur Kreissparkasse des Ortes gegangen, an den Schalter, habe gesagt, ja, ich möchte jetzt Aktien kaufen. Und dann hat mich irgendein Schalterbeamter, sage ich jetzt mal, hat sich ein bisschen mit mir unterhalten, hat mir drei Titel vorgeschlagen. Und zwar waren das Commerzbank, Bayer und Philips. Dann musste ich, ich musste ein Depot eröffnen und dann wurde das gekauft. Ich musste Zettel unterschreiben für die Kauforder und das wurde dann am nächsten Tag mittags zum sogenannten Kassakurs ausgeführt. So hat man damals als Privatmensch Aktien gekauft. Und das war der Anfang. Seitdem ist natürlich viel, viel Zeit vergangen. Diese Aktien habe ich definitiv nicht mehr im Portfolio. Dann kam natürlich irgendwann auch solche Sachen wie der neue Markt. Da habe ich natürlich auch teilgenommen, habe auch verdient und auch verloren, wie wahrscheinlich sehr viele andere. Dann kam allerdings noch Folgendes dazu. Ich habe 2 längere Auslandsaufenthalte. Einer war Anfang der 90er in Australien für mehr als ein Jahr. Und einer war in Amerika, in den USA, im schönen Staat Arizona, von Ende 98 bis Anfang 2002. Das war also sozusagen auch rein börsentechnisch die Phase, wo es das hochgemacht hat und wo der alles komplett gecrashed ist. Der Salami-Crash, kann man sagen. In den USA habe ich nicht spekuliert, sondern ich habe mein Geld in die Fliegerei gesteckt. Ich habe eine Fluglizenz, zumindest damals, aktiv gehabt. Und man sagt in der Fliegerei, wieder so einer dieser vielen Sprüche des Lebens, wie kommt man in der Fliegerei zu einem kleinen Vermögen? Na, indem man mit einem großen Vermögen anfängt. Ne? Also es kostet viel Geld. Ja. Und ich habe dann einfach, mir war das aber wurscht, ich nenne das das Leben. Ja? Und ich habe dann dort mein wunderbares Leben gelebt, mir ging es sehr gut. Bin Frühling 2002 zurück, war arm wie eine Kirchenmaus und habe dann hier in Deutschland wieder angefangen zu arbeiten. Aber ich war selbstständiger Ingenieur und habe dann relativ schnell wieder sozusagen finanziell Fuß gefasst und bin dann wieder an die Märkte gegangen. Und dann war es so im Jahre 2005, da habe ich irgendwo in einer der Börsenzeitschriften was von einem Lehrgang über Optionen von der Eurex in Frankfurt gelesen, wo man teilnehmen konnte. Der dauerte 2 Tage und habe ich mich angemeldet. Und dann, das hat mich sozusagen gepackt und dann seitdem schaue ich sozusagen nicht mehr zurück. Mhm. Und das Besondere ist, ich bin ja kein Bankkaufmann, ich bin kein Betriebswirt, ich bin kein Volkswirt, sondern bin Diplom-Ingenieur und ich habe sehr viel in Forschung und Entwicklung gearbeitet, sowohl im Forschungslabor mit Experimenten, Messtechnik, als auch am Computer mit mathematischen Simulationen. Und das Interessante ist, dass ich entdeckt habe, dass ich diese Optionenwelt, diese ganze Preismechanik, Optionspreismechanik kann ich mit meinen Mitteln betrachten. Und das fand ich super, super spannend. Dann habe ich mich da eingegraben. Ich habe mal ausgerechnet, ich habe Tausende von Stunden zugebracht, um sozusagen das zu lernen, was da eigentlich passiert. Und wenn man überlegt, ich habe dann 2006, 2007 ernsthaft mit echtem Geld angefangen, Optionen zu handeln. Was kam denn dann? Dann kam natürlich der 2008er Crash. Ich habe damals DAX-Optionen gehandelt und habe einfach nur geguckt, was passiert. Ja? Und habe halt mir irgendwelche Strategien überlegt, und die haben auch funktioniert, weil ich es einfach beobachtet habe. Zumindest für diese Zeit haben sie funktioniert. Ich konnte es noch nicht so richtig erklären, aber so hat man, so findet man einen Anfang. Bei mir war das entsprechend so. Ja, und dann ging es weiter. Dann kommt natürlich auch die Phase, wo man sich zu cool fühlt und denkt, man hat es jetzt drauf. Das ist immer ganz schlecht, wenn Dinge gut laufen. Ich sage das manchmal unseren jetzigen Kunden. Ich hoffe eigentlich, dass die ersten 3 gar nicht so gut gehen, damit man die richtige Perspektive und auch die Bescheidenheit nicht verliert. Man muss immer bescheiden sein gegenüber dem Markt und sozusagen niemals glauben, jetzt hat man es aber wirklich raus, denn der Markt kann sich immer noch anders bewegen oder immer noch eine andere Finte drauf haben und man muss sich halt sozusagen, man muss lernen, auch nachzugeben. Ich kann nicht auf meiner Meinung bestehen, dass der Markt jetzt bullig bleiben möge oder das Gold jetzt fallen möge oder was auch immer. Wenn der Markt mir was anderes kredenzt, dann muss ich das sozusagen lernen, damit umzugehen. Ich muss mein eigenes Ego zurücknehmen. Das halte ich für eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Dann als nächstes habe ich mich mit den Stillhalterstrategien noch intensiver beschäftigt. Es gibt das Tasty Trade Portal in den USA, das kennt der ein oder andere Optionshändler. Die betrachten die Optionsmärkte von der richtigen Seite, sprich von der Stillhalterseite. Warum ist das die richtige Seite? Weil wir einen Edge haben. Wir haben einen Wettbewerbsvorteil, wenn man weiß, wie man Stillhaltestrategien betreibt und wenn man weiß, mit dem Risiko umzugehen, versteht, was diese Strategien wirklich machen. Das ist immer das A und O. Ich muss das verstehen. Okay. Dann hat man wirklich einen Wettbewerbsvorteil gegenüber demjenigen, der nur Long oder Short den Markt geht. Und ich habe mich dann damit angefangen zu beschäftigen. Und jetzt schlage ich schon fast den Bogen zu heute. Es gibt ja jetzt die Firma Optionsuniversum. Da bin ich also zusammen mit dem Christian Schwarzkopf, der Co-Geschäftsführer. Mhm. Wir haben uns 2015 gegründet. Es fing so an, dass in den sozialen Medien auch irgendwann spezialisierte Optionshändlergruppen entstanden und wir waren einfach Mitglieder. Und wie das so ist in sozialen Medien, manche Leute posten einfach irgendeinen, Kokolores, sage ich jetzt mal etwas schnodderig, einfach aus der Hüfte geschossen, aber nicht nachgedacht. Aber Christian und ich, wir wussten eigentlich, was Sache ist, sage ich jetzt einmal. Wir haben das Geschäft schon verstanden zu dem Zeitpunkt und haben den Leuten vernünftige Antworten gegeben. Und dann hat unser jetziger Wettbewerber uns angesprochen, sowohl ihn als auch ich, und hat gesagt, ob wir nicht mal Webinare halten wollen. Ja, von mir halte ich ein Webinar. Und er meinte, die Leute zahlen da sogar Geld für. Sag ich, gut, wenn du das sagst, macht ja nichts, kostet mich maximal Zeit und macht vielleicht mal Spaß. Und dann haben die Leute das wirklich gebucht, diese Webinare. Das war im Jahr 2014, meine erste Webinarreihe und seine auch. Mhm. Dann hätte sich eine Zusammenarbeit daraus ergeben können. Das haben wir dann aber relativ schnell gemerkt, das passt aus verschiedenen Gründen nicht. Und dann haben wir uns offiziell Mitte 2015 gegründet als Optionsuniversum. Das ist der Christian Schwarzkopf und ich. Und dann haben wir noch 2 externe, auch erfahrene Optionshändler. Und seitdem gibt es uns eigentlich. Und ich habe immer meinen Ingenieursjob noch nebenbei laufen gehabt. Aber ich war ganz überrascht. Ich habe auch meiner Partnerin Katrin gesagt, naja, gut, ich mache das jetzt mal, wie gut das läuft. Ich war immer skeptisch. Ich hätte nie vermutet, dass das so gut läuft und dass es so einen Bedarf gibt. Wenn man darüber nachdenkt, ist es natürlich eigentlich logisch. Wir sind eine kleine Nische. Wie viel oder wie wenig Optionshändler es gibt, die das so machen wie wir, weiß ich nicht. Ich schätze mal eine hohe vierstellige Zahl, 8, 9, vielleicht 10.000 oder so. Es gibt aber bestimmt 1 Million Menschen, die in irgendeiner Weise Aktienfonds, Aktien oder die ganze Derivatewelt oder CFDs handeln. Das heißt, wir sind nur eine kleine Nische. Ich kenne die Zahl nicht. Sicher ist, dass wir reden hier von Größenordnungen Unterschied. Wir sind also eine kleine Nische und da fühlen wir uns pudelwohl und wir freuen uns natürlich auch sehr, dass das ganze Thema Anklang findet. Und aus unserer Sicht kann es noch sich verzehnfachen. Wenn, selbst wenn wir die nicht als Kunden gewinnen, das wollen wir gar nicht, da hätten wir viel zu viel Arbeit. Aber wenn einfach noch mehr Leute in diesen wunderbaren Zweig des Marktes einsteigen würden und wissen, was sie tun, dann freut uns das, wenn das so käme.
Ja, klasse. Oder wow, viele, viele Punkte sind ja schon mit dabei. Ich meine, du hast einen ganz, ganz großen Kreis geschlagen. Und ich finde den Weg, den du da jetzt irgendwie auch beschrieben hast, da steckt ja einiges drin. Das Erste, was mir so in den Kopf oder durch den Kopf gegangen ist, als du gesagt hast, naja, ich bin jetzt Ingenieur und komme eher aus F&E, Forschung und Entwicklung. Und da dachte ich so zuerst, okay, ja, das ist dann, so entstehen Oszillatoren. Klar, ne, das geht so in diese Richtung. Ne, das sieht ähnlich aus, wird anders interpretiert und hat natürlich auch eine andere Datenbasis. Aber das sind oftmals dann so die Gedanken, die dann ja auch dazu führen, zu Indikatoren, Oszillatoren. Und dementsprechend kann ich das durchaus nachvollziehen, dass du dich da auch sofort wiedergefunden hast, weil
so ist es, ja.
Wenn man das inhaltlich anders dann bezeichnet, ist es trotzdem optisch das Gleiche oder von der Analysemethode her. Ich meine, das ganze Thema mit den Optionen, du bist ja dann eigentlich relativ spät, wenn ich das mal überschlage, so Pi mal Daumen, 20 Jahre nach deiner ersten Aktie hast du eigentlich die Aktie dann sein lassen und bist auf die Optionen dann gegangen. Und seitdem hast du aber auch keine andere Idee mehr verfolgt im Sinne von Aktien oder Futures oder so?
Na, das würde ich so nicht sagen. Also die Optionswelt schaut ja auf die Wert der Basiswerte sozusagen. Also wenn ich jetzt mal unser Beispiel, das wir immer als Schulungsbeispiel nehmen, ist mal die Apple-Aktie und die Apple-Optionen. Die Apple-Optionen müssen natürlich auf die Aktie schauen, ja. Das heißt, vielleicht redet man nachher über Strategien, die mich interessieren. Mhm. Das würde ja vielleicht auch den einen oder anderen Zuhörer interessieren. Und dann ist es natürlich immer so, ich kann Aktienoptionen handeln und schaue dabei natürlich immer auf die Aktie. Und ich habe auch Aktien im Portfolio. Allerdings eine Hauptzutat, das ist nicht nur das Gewürz, sondern gehört sozusagen eine Grundsubstanz des Kuchenteigs, um ein Bild zu bleiben, sind wirklich die Optionen. Ja, das heißt, bei mir gibt es so gut wie nie einfach nur Aktien im Portfolio, sondern ich weiß natürlich immer, dass ich zu 100 Aktien, auf die sich eine Option beziehen, kann ich immer auch zum Beispiel ein Stillhaltegeschäft oben draufsetzen und dadurch versuchen, extra Einnahmen zu generieren. Also das ist so ein bisschen die Denke. Oder alternativ, dass es reine Optionstrades sind, dass man eben verschiedene Optionspositionen miteinander kombiniert.
Ja, ich meine, wenn wir gerade darüber, über diese Kombination sprechen, gibt es ja sicherlich viele, die dann eben auch sagen, ich habe eine Aktie im Depot, die will ich auch langfristig halten und spiele so ein bisschen drumherum mit den Optionen. Na, dann kommen eben ja, diese ganzen Begriffe, die für viele ja letztendlich ein Buch mit 7 Siegeln sind. Ja, dann bin ich Stillhalter, dann veroptioniere ich das und dann steigen die meisten innerlich schon aus und sagen, okay, jetzt bin ich raus, gib mir eine Aktie.
Ja, das ist natürlich, das verstehe ich natürlich auch, sagen wir mal so, Optionen sind sozusagen etwas abstrakter als die Aktie. Ich meine, Aktie ist auch ist und bleibt faszinierend. Wenn ich das Gefühl habe, ich habe eine Aktie und habe wirklich einen kleinen Anteil an einem großartigen Unternehmen, ist es immer noch eine schöne Sache, auch für mich. Ja, es ist ganz klar, die Optionen sind ein Derivat, wie auch viele andere Derivate, die es gibt, sprich eine Ableitung des Basiswertes. Damit ist es ein bisschen abstrakter. Ja. Man muss sozusagen ein bisschen mehr Denkarbeit leisten. Aber wenn man diese Denkarbeit leistet, dann hat man eben auch die Chance, wirklich was Gutes zu erreichen. Man sagt ja so schön, die süßen Trauben hängen hoch. Man muss tatsächlich, das sagen wir auch allen unseren Kunden, wenn man das wirklich lernen möchte, muss man ein bisschen mehr Einsatz bringen. Man muss sich auf den Hosenboden setzen. Das heißt, was wir nicht präsentieren, weil wir es schlicht und einfach nicht können, ist den Ich-werd-reich-Knopf, den haben auch wir nicht.
Ach Mensch.
Ja, ne? Ja, aber man kann eben Dinge lernen im Leben. Alles Mögliche, wenn man sich versteift sozusagen und reinkniet und Einsatz bringt über eine gewisse Zeitdauer, mit gewisser Kontinuität, dann kann man Dinge lernen. Und so ist das hier auch zu verstehen. Und jeder, definitiv kann jeder, der Aktien hat, auch Optionstrades beimischen, das geht auf jeden Fall. Da gibt es gute Strategien für.
Mhm. Dann lass uns doch direkt mal mit Strategien anfangen, weil du hattest ja schon eine genannt, die sicherlich für viele immer auch bekannt ist und es bekannt klingt. Das ganze Thema Stillhalter, was stelle ich mir da darunter vor?
Gut, also Stillhalten ist im Prinzip ganz vereinfacht gesagt, der Stillhalter ist die Gegenposition zu dem Optionskäufer oder Optionsscheinkäufer. Also viele kennen den Begriff Optionsscheine, vielleicht aus den deutschen Märkten, dass man, ich kaufe was für kleines Geld und hoffe halt, dass das im Preis stark explodiert. Ich kann zum Beispiel auf meine Apple-Aktie, um mal wieder bei diesem Beispiel zu bleiben, ich kann einen Call kaufen und gebe da vielleicht nur $5 aus und die Apple-Aktie steht bei, keine Ahnung, wo sie gerade immer steht, ich sage jetzt einfach eine Zahl 100 oder 120. Und wenn die Apple-Aktie auf 150 steigt, dann kann es halt sein, dass mein Call, so zumindest die Idee, auf 40 steigt, das wäre eine Veracht- oder Verzehnfachung. Das heißt, ich kann mich unermesslich reich träumen. Die Kehrseite ist natürlich die Eintrittswahrscheinlichkeit. Der Stillhalter ist die Gegenseite des Optionskäufers. Das heißt, ich muss sozusagen gerade stehen für das Risiko, in dem Fall für das Aufwärtsrisiko der Apple-Aktie und muss die Apple-Aktie liefern, vielleicht zu einem niedrigeren Preis, entsprechend dem Ausübungspreis der Option oder dem Strike-Preis. Und der Optionskäufer hätte den Gewinn. In der Realität ist es halt einfach so, dass auch wenn es anders erscheint, wenn gefühlt sich die Märkte immer stark bewegen, in der Realität bewegen sie sich gemessen an den Optionspreisen weniger, als man denkt. Oder wir können zeigen, dass die Optionen langfristig betrachtet zu teuer sind, als das, was sie eigentlich bieten können. Sprich, deswegen ist die Stillhalterseite die bessere Seite. So kann man das erklären. Also ich verkaufe einen Call Short. Ich habe dann minus ein Stück Calls in meinem Portfolio. In meinen Webinaren zeige ich dann nochmal mein Portfolio, also die Trading Workstation. Und da sieht man dann Position minus ein Stück Call oder minus ein Stück Put. Und das ist eine klassische Stillhalterposition. Der ein oder andere Zuhörer kennt vielleicht Aktien shorten. Ich kann minus 100 Aktien meine geschorteten Aktie haben, das kommt dem so ein bisschen nah, ja, so geht es ein bisschen in die Richtung, ja.
Ah, okay. Also das heißt, bei Aktienshorten ist ja, ich meine, das ist mittlerweile ja schon eher bekannt, die rein virtuell gesehen, ich leihe mir die von irgendeinem großen Haus von mir aus und muss es dann zu dem Preis, der dann eben gilt, wieder zurückgeben und das, was dazwischen ist, ist halt mein Profit oder mein Verlust.
Genau.
Und so ist es dann bei den Stillhalter-Strategien auch bei der Option.
Also das ist der eine Punkt. Aber jetzt kommt bei den Optionen noch was ganz, ganz Wichtiges dazu. Jede Option hat Zeitwert. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt ein besserer Vergleich ist, wir schlagen dann mal einen Bogen zu was anderem. Viele Leute kaufen Puts, um ihr Portfolio abzusichern. Das hat bestimmt jeder schon gehört. Ich kaufe einen Put auf den DAX oder auf den Dow Jones Industrial. Mhm. Und zum Beispiel ein Put mit dem Ausübungspreis 12.000 auf den DAX. Und wenn der DAX dann auf 8.000 fällt, dann bin ich ja sozusagen zwischen 12.000 und 8.000 geschützt. Also sozusagen, ich sage mal in Anführungsstrichen, unverwundbar, mein Portfolio. Man könnte sagen, solch ein Put ist wie so eine kleine Versicherungsprämie. Jeder, der ein Auto fährt, weiß, dass er unbedingt eine Haftpflichtversicherung braucht. Das ist auch gesetzlich vorgeschrieben. Oder man hat vielleicht eine Hausratversicherung, was immer für Versicherungen. Die schützen einen vor Schadensfällen. Mhm. Auf der Gegenseite steht die Versicherungsgesellschaft, die schreibt diese Policen. Ja. Es kann, wenn richtig gemacht, kann es für beide Seiten was Gutes sein. Sprich, ich als Autofahrer will ja diese Versicherung haben, Haftpflicht oder Kasko. Gleichzeitig die Allianz oder Hook oder Ergo, wie die alle heißen, verdienen damit Geld. Das ist ihr Geschäft. Mhm. Und das Geschäft des Stillhalters ist sozusagen, kann man ein bisschen vergleichen mit dem Geschäft einer Versicherungsgesellschaft. Ich verkaufe sozusagen diese Policen, in dem Fall die Policen gegen einen Depotverlust, zum Beispiel einen Put. Man sagt deswegen auch, ich schreibe diesen Put, als würde ich eine Versicherungspolice schreiben oder ausstellen und händige sie dem Käufer aus. Der Käufer muss mir dafür eine Versicherungsprämie zahlen. Und man nennt das auch in der Option, der Kaufpreis einer Option ist eine Optionsprämie. Da steckt auch schon so ein bisschen diese Sprechweise oder diese Denkweise eigentlich da drin. Und jetzt ist es so, eine Option hat immer ein sagen wir mal, das Recht, eine Option auszuüben, hat immer einen gewissen wirtschaftlichen Wert. Ich bleibe jetzt mal am Beispiel DAX. Nehmen wir mal an, der DAX fällt auf 10.000. Und ich habe jetzt einen DAX-Put, der einen Ausübungspreis von 12.000 hat. Dann habe ich das Recht, den DAX zu 12.000, dem gegenüber, nämlich dem Stillhalter, zu verkaufen, obwohl am Markt der Preis noch bei 10.000 steht. Mit anderen Worten, ich kann das leicht im Kopf ausrechnen, das Recht, diesen DAX-Put auszuüben, hat einen wirtschaftlichen Vorteil gegenüber dem freien Markt von 2.000. Ich bin ja um 2.000 höher, nämlich 12.000 über 10.000. Das ist leicht auszurechnen. Also das ist mal das Prinzip einer so einer Put-Option. Und das nennt man den inneren Wert, also das Recht, der wirtschaftliche Vorteil einer Put-Ausübung würde so viel betragen. Und wenn ich es richtig gemacht habe, ich habe den Put vielleicht für wesentlich weniger gekauft, zum Beispiel nur für 500 oder 400, dann sieht man schon, der Gewinn des Puts kann darin liegen. Jetzt ist es allerdings so, solange der Put wie so eine Versicherungspolice noch Laufzeit hat, da kostet er mehr als das wirtschaftliche Recht, ihn auszuüben, sondern der Stillhalter will natürlich für das Risiko, das er tragen muss. Ich weiß nicht, ob der DAX bei 10.000 dann aufhört zu fallen, er könnte bis 6.000 fallen oder was auch immer. Ja, der Stillhalter lässt sich natürlich dieses Risiko, nämlich die erwartete Schwankungsbreite des Marktes, lässt er sich zahlen. Somit kostet ein Put nicht diese 2.000 Dollar, wie in meinem Beispiel, sondern der wird mehr kosten. Der wird zum Beispiel 2.500 kosten oder 2.800. Das hängt natürlich immer von den ganzen Parametern ab. Nur mal vom Prinzip her gibt es halt neben diesem inneren Wert oder diesem wirtschaftlichen Wert eines Puts noch den Zeitwert. Es gibt im deutschen Sprachgebrauch das Wort Aufgeld. Das sollte eigentlich in dieselbe Richtung gehen. Das heißt, um wie viel kostet mein Put mehr, als das Recht, den auszuüben, mir bringt. Ja? Mhm. Und jetzt ist es so, jede Option hat immer eine endliche Laufzeit. Das ist ein Unterschied zur Aktie. Die Apple-Aktie, wenn die Apple-Firma nicht pleite geht, dann wird die Apple-Aktie länger leben als du und ich. Das ist so. Die wird also ewig leben sozusagen. Ja? Ja. Wir lassen jetzt mal sowas wie Aktiensplits und dergleichen außen vor. Wir nehmen jetzt einfach mal so eine Firma an, die lebt ewig. Mhm. Bei einer Option ist es nicht so. Bei einer Option ist immer das Leben endlich. Ich habe Optionen, die nächste Woche verfallen, Optionen, die in 4 Wochen verfallen oder in einem Jahr, aber immer hat das Leben einer Option eine Endlichkeit. Und dieser Zeitwert und dieses Aufgeld, das schmilzt sozusagen wie der Schnee in der Sonne, was der Gewinn des Stillhalters ist, wenn der Markt ruhig bleibt und der Verlust des Putkäufers ist. Ja? Was ich damit sagen will, die Versicherungsgesellschaft, wenn der Unfall nicht passiert, du fährst Auto, bist ein sicherer Fahrer, machst keinen Unfall, dann ist deine Versicherungsprämie, die du dieses Jahr bezahlt hast, die ist sozusagen perdu, aber sie hatte natürlich ihre Berechtigung, aber deine Autoversicherung hat sozusagen das als Geschäftsgewinn vereinnahmt, sage ich jetzt mal. Ist das vereinfacht. Und so kann man sich das mit den Optionen auch vorstellen und das ist eigentlich auch das Prinzip des Stillhaltens. Ja? Also kann man das verstehen. Und wir können also wirklich zeigen, dass speziell in Phasen hoher Marktschwankung oder wie sagen hoher Volatilität haben die Stillhalter eben tatsächlich Vorteile. Wenn man es richtig, es gibt natürlich immer einen Wenn und nach Achillesferse und da werden wir sicherlich auch drüber sprechen, was die Schwierigkeiten sind. Aber vom Prinzip her ist es so und der Stillhalter hat da wirklich einen Wettbewerbsvorteil.
Ja, lass uns nochmal darüber gehen, dieses Thema Verfallen. Da geht mir ja zwangsläufig der Begriff. Also Hexensabbat durch den Kopf, ja, wo einfach Optionen und all die ganzen Derivate halt verfallen. So, und da hört man ja immer wieder, ja, die ziehen den Markt in die eine oder andere Richtung. Da sollte man als Trader ganz vorsichtig sein. Was passiert denn da wirklich?
Also, die Tatsache ist die, wie schon gesagt, Optionen haben ein Verfallsdatum und man hat sich an den Börsenplätzen geeinigt auf bestimmte Verfallstage. Zunächst mal fing man an, vierteljährliche Verfalle, dann hat man monatliche Verfalle eingefügt. Mittlerweile gibt es wöchentliche Verfalle und bei manchen Basiswerten gibt es sogar 3 Verfalle pro Woche. Das heißt, es gibt ganz verschiedene Verfallstage. Der wichtigste oder die wichtigsten Verfallstage sind immer noch der dritte Freitag des dritten Quartals Monats jedes Jahres. Das heißt im März, Juni, September und Dezember. Der dritte Freitag, das ist der sogenannte große Hexensabbat. Da verfallen relativ viele verschiedene Kontrakte, viele Optionen auf Indizes, auf Aktien, dann sogenannte Futures. Wäre wieder ein eigenes Kapitel, führt wahrscheinlich heute zu weit, darüber zu sprechen. Kannst du mich gerne nochmal bestellen. Das sind alles sehr, sehr spannende Sachen. Auf jeden Fall, es verfällt sehr, sehr viel an diesem Hexensabbat. Und dann ist es so, die Leute, die diese Positionen irgendwie im Portfolio haben, die müssen was tun. Entweder sie es findet auf jeden Fall eine Liquidierung statt oder was eben typischerweise passiert, dass ein sogenannter Rollvorgang stattfindet, dass die Leute den alten Kontrakt schließen und dafür zum Beispiel einen neuen Kontrakt mit längerer Laufzeit ins Portfolio nehmen und naturgemäß in der sogenannten Verfallswoche, also der Woche mit dem Hexensabbat, der Hexensabbat ist der Freitag und in der Zeit vorher, da gibt es deswegen schon relativ viel Marktbewegung. Das ist auf jeden Fall so. Es ist auch möglich, wenn ich einen speziellen illiquiden Markt habe, dann ist es möglich, wenn ich genügend finanzielle Muskelkraft habe, dann kann ich auch hingehen, den Markt ein bisschen zu schieben in eine Richtung, in die ich es gerne haben möchte. Gut, was mache ich jetzt als Stillhalter? Es gibt ganz einfach eine ganz einfache Methode. Ich halte nicht meine Option bis Verfall. Ja, das ist schon mal eine Sache, die wir bei Optionsinversen immer kommunizieren. Für uns gilt für die meisten Strategien, wir wissen, es kann passieren, dass der Markt ein bisschen geschoben wird und dann sich wieder zurückschiebt und dergleichen mehr. Wir können uns doch einfach raushalten. Ja, sondern wir halten unsere Strategie normalerweise vom Grundsatz her bis 7 Tage vor Verfall, sprich am Freitag der Vorwoche, würden wir normalerweise diese Kontrakte glattstellen, vielleicht durch andere ersetzen. Und dann ist mir dieses ganze Problem eigentlich schon los. Dann brauchen wir uns auch nicht kümmern um Konspirationstheorien oder sonst irgendwas, sondern wir handeln einfach den echten, ehrlichen und fairen Markt und das immer und immer wieder.
Ja, also das heißt, ihr rollt dann einfach schon eine Woche vorher.
Und so ist es.
Unter Umständen. Also
von Ausnahmen abgesehen, wenn man weiß, was man tut, kann man natürlich auch nah an den Verfall rollen. Aber wenn jetzt mal jemand damit anfängt, ich kann nur empfehlen, versucht nicht den Helden zu spielen, sondern versucht einfach mal was methodisch Sinnvolles zu machen, wo ihr auch nicht verwundbar seid. Und wenn ihr nicht in den Verfall haltet, dann ist es im Zweifel besser. Eine Ausnahme ist natürlich, wenn eine Option sehr, sehr weit aus dem Geld ist, also wenn der sozusagen der Ausübungspreis sehr, sehr weit weg vom Markt ist und die Option keinen Wert mehr hat und wertlos verfallen wird, dann kann man es einfach geschehen lassen, dann passiert da auch nichts und brennt nichts an. Aber wenn es irgendeine Frage gibt, dass irgendwelche Abrechnungs-Settlements, Cash-Settlements oder Andienungen, sogenannte Optionsausübung, dass es irgendwie in Frage ist, dann würde ich einfach sagen, nee, haltet euch einfach raus, spielt nicht den Helden, sondern stellt eine Woche vor Verfall klar. Und so steht es auch in sämtlichen unserer Regelwerke. Sprich, wer unsere Regelwerke handelt und weiß, was er tut, kann das Regelwerk dann nach Eigendunken natürlich brechen. Man ist ja eh auf sich allein gestellt. Aber vom Grundsatz her, überlegt euch gute Regelwerke und dann läuft das auch.
Ja, ich meine, das ist natürlich eine der Gefahren, die auch damit zusammenhängt, im Endeffekt mit Optionen. Darüber wird ja auch immer wieder dann gesprochen, beziehungsweise ist ja auch eine der Unsicherheiten. Das heißt oftmals, ja, Optionen sind eben gefährlich und da musst du aufpassen und dann hast du auf einmal irgendwie, wird dir dann irgendwie das Barrel Öl vor die Tür gestellt und all diese ganzen Geschichten, die damit ja auch eben zusammenhängen oder du musst eben liefern. Aber was sind denn wirklich konkrete Gefahren oder Risiken, wenn es um Optionen geht?
Genau, also zunächst mal zu einem Barrel Öl, weil das ist ja durchaus eine gute Frage. Also ich kenne es auch nur vom Hören sagen, dass es angeblich in den 90er Jahren noch so war, wenn man nicht aufgepasst hat, dass man wirklich irgendwie der Lastwagen mit gefrorenen Kubikmetern Orangensaft ankam und man musste das irgendwie abnehmen. Ich kenne aber die Geschichten wirklich nicht von irgendjemand, der das tatsächlich selber erlebt hat. Heute ist es so, dass die Broker, mit denen wir zu tun haben, verbieten, eine physische Andehnung, sprich, wenn man jetzt irgendwelche Kontrakte hat, die dazu führen werden, dann gibt es bestimmte Fristen. Man wird auch informiert, dass sie sagen, sie haben diesen Kontrakt, mein Broker, wir erlauben das nicht, physische Andehnung. Das heißt, wenn du nicht glatt stellst, diesen Kontrakt machen wir es für dich. Das ist dann die Aufforderung des Traders, natürlich entsprechend zu reagieren. Da liegt also nicht das Risiko. Wo liegt denn dann das Risiko? Ganz einfach, bleiben wir beim Fall der Versicherung. Jetzt gehen wir mal ins Jahr 2002, also in die Welt der Versicherung, weil es so ein schöner Vergleich ist. Dort gab es, für die Sie sich erinnern, eine sehr, sehr große Sündflut, die Oderflut. Also das war ja praktisch wie die biblische Sündflut. Mit anderen Worten, in großen Teilen Deutschlands, gerade auch Ostdeutschlands, sind große Teile der Landschaft und der Orte überschwemmt worden. Es gab riesige Schäden, Milliardenschäden. Es gab natürlich jetzt auch Versicherer, die dort Versicherungspolicen geschrieben haben. Die waren natürlich in der Pflicht, ganz einfach. Und jetzt ist es so, man muss als Versicherer immer darauf achten, dass man sein Risiko kennt und sein Risiko im Zaum hält. Ich kann mich also nicht übernehmen, auch gegenüber dem seltenen sogenannten Fat Tail Risk. Das ist also das Risiko, was statistisch nur sehr, sehr, sehr selten auftritt. Wenn es aber kommt, dann zu wirtschaftlich besonders hohem Schaden führt. Ich muss mich wappnen, damit umzugehen. Es gibt zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Entweder meine Finanzkraft hält es aus, das Risiko, ich kann sozusagen den Drawdown sozusagen durchstehen, ich kann es schaffen. Das ist eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist der sogenannte Rückversicherer. Das heißt, viele Versicherer haben sogenannte Rückversicherer. Ja. Das findet in der realen Welt so statt. Da gibt es Firmen wie Hannover Rück, Münchner Rück, Zürich, Reh, es gibt alle möglichen. Und der Grund ist natürlich, dass Versicherungen wollen am Leben bleiben. Und der Zweck oder der Weg, das zu machen, ist, dass sich die klassischen Versicherer beim Rückversicherer sozusagen gegen das exzessive Fat Tail Risk absichern. Und da ist jetzt auch die Verknüpfung zum Optionshandel, zur Stillhalterei. Viele unserer Strategien beinhalten als Kern, als Herzstück, stillhalten, sprich Optionen schreiben, so wie vorhin beschrieben. Aber ich kann gleichzeitig für einen Teil des eingenommenen Geldes mich selber wieder Rückversicherung, indem ich andere Kontrakte handle bei anderen und sozusagen dadurch kombinierte Strategien schaffen. Und genau das ist auch das Herzstück von dem, was wir tun, und dadurch mein Risiko definieren. Das nennt man auch Defined Risk Strategies, weil das Risiko über ein gewisses Maß, das vordefiniert ist, nicht hinausgehen kann. Immer noch wird es bei Stillhalterstrategien immer noch so sein, es wird auch vielleicht ungewohnt für den einen oder anderen Zuhörer sein, dass das Risiko einer einzelnen Position oder Strategie ist größer als die Chance. Da wird jetzt der eine denken, ui, was ist denn da los? Wie ist denn sowas möglich? Ja, das kann ja gar nicht sein, weil viele Leute, die vielleicht nach Charts handeln, die handeln zum Beispiel mit einem Chance-Risiko-Verhältnis von 2,5 oder 3, und dann ist das ein guter Trade. Es wird allerdings ein Aspekt dabei übersehen. Es gibt nicht nur Chance-Risiko, sondern es gibt auch die Eintrittswahrscheinlichkeit. Ja? Die Eintrittswahrscheinlichkeit, wie oft habe ich dann statistische Gewinner, wie oft habe ich statistischen Verlierer. Ja? Wenn ich also eine Strategie habe, wie es beim Stillhalten der Fall ist, dass ich deutlich, deutlich mehr Gewinner habe als Verlierer, dann dürfen die einzelnen Gewinner auch einen kleineren Gewinn erzeugen als die wenigen Verluste, solange ich es schaffe, dass mir meine Verluste nicht die ganzen Gewinne wieder zunichte machen oder gar darüber hinaus. Das heißt, ich muss einfach, das A und O beim Stillhalten ist wirklich die Risikokontrolle, die Positionsgröße. Ja, das ist wirklich das A und O.
Okay. So, also das ist schon mal ungewöhnlich, ja, dass du eben sagst, das Risiko ist größer als die Chance per se, und im System tatsächlich wird ja immer genau das Gegenteil besprochen. Alles, was unter 1 ist im Chance-Risiko-Verhältnis, gehört gefälligst vermieden und nicht gemacht. Das ist natürlich ein spannender Aspekt, dass das vollkommen konträr dann dementsprechend ist. Und ich glaube, das ist auch einer der Punkte, warum eben viele sagen, oh, Optionen ist eben einfach kompliziert. Das Risiko, da was falsch zu machen, ist dann ja doch groß. Jetzt unabhängig davon, ob der Lastwagen mit dem Konzentrat kommt, die Schweinehälften angeliefert werden oder dann das Barrel Öl dann daherkommt, sondern es ist einfach so, dass ich wahrscheinlich irgendwo etwas übersehe, gerade am Anfang, und dann vielleicht die falsche Option dann dementsprechend schreibe oder ja, das falsche Produkt dann eben auch auswähle in dem Sinne.
Das ist natürlich richtig. Also ich muss natürlich lernen, das richtige Produkt auswählen. Das ist natürlich ganz klar. Das ist sicherlich die größte Hürde, ja. Dass man lernt, wonach muss ich denn schauen? Das ist jetzt die Frage. Was ist denn ein Kriterium? Was ist denn überhaupt ein gutes Kriterium, um solche Trades zu machen? Und das ist natürlich jetzt dann unsere Aufgabe, Strategien zu entwickeln. Also wir haben Strategien, die man einfach nach Regelwerk nachhandeln kann, zunächst mal. Und wir haben aber auch, was wir auch gerne machen, wir möchten, dass Leute verstehen, wie Dinge funktionieren. Ja? Wir haben jetzt ein sehr, sehr gutes Anschauungsbeispiel im Frühjahr gehabt, weil wir diesen, ich nenne es jetzt ab sofort immer den Covid-Crash, wahrscheinlich nicht nur ich, ist ja logisch. Das Markttief war in den USA am 23. März. Diese ganzen Markttiefs kann ich mittlerweile auch schon langsam auswendig daher beten. Und die Bewegung dauerte vielleicht etwa 6 Wochen. Und wir haben ein super Anschauungsbeispiel. Und ich kann natürlich bei jeder Strategie mir anschauen, was ist denn dann der Drawdown, wenn ich zum Beispiel einen nackten Put, wie wir sagen, einfach einen Put auf den S&P 500 verkaufe. Was ist denn da eigentlich passiert, wenn ich den schlimmstmöglichen mir anschaue? Und dann weiß ich halt, was der Drawdown war, zum Beispiel 12.000 US-Dollar für die ETF-Option in dem sehr wichtigen ETF SPY, den kennt man vielleicht, den sogenannten Spider-ETF, das ist immer ein sehr, sehr gutes Anschauungsbeispiel. Und ich weiß mal nur als Beispiel, ich würde hier 12.000 Dollar verloren haben. Jetzt ist die Frage folgende: Wenn ich jetzt ein Konto habe von 250.000, dann kann ich ohne Probleme zum Beispiel einfach ein purer Stillhalter sein und einfach so einen Put verkaufen, weil ich das ohne Probleme überlebe, vor allen Dingen, weil ich ja weiß, die Welt geht normalerweise nicht unter, auch wenn es sich so angefühlt hat, vielleicht damals, wenn sich erinnert, wir hatten Lockdowns, auf einmal waren die Restaurants zu, man durfte nichts mehr machen, das Klopapier war ausverkauft und so weiter, ja. Wir erinnern uns alle noch, ja. Ne? Aber ich kann mir natürlich dann nüchtern überlegen, was wäre denn tatsächlich passiert? Kann ich diesen Drawdown aushalten? Und wenn ich das kann, dann kann ich diese Position eingehen. Wenn ich es nicht kann, die nackte Stillhalteposition, so wie beschrieben, dann kann ich eben eine Position mit dieser Rückversicherung zum Beispiel eingehen. Ich sollte natürlich immer genau wissen, wie sich das verhält. Jetzt haben wir schon gesagt, die Mathematik ist vielleicht ein bisschen komplexer, als wenn ich einfach nur die Aktie betrachte. Aber heute leben wir doch in der Welt der IT, in der Welt der Computer. Es gibt natürlich auch längst Software, Optionsberechnungssoftware, die uns natürlich hilft dabei. Wir bieten jetzt auch ein Produkt an, aber ich will jetzt keine Werbung machen, sondern es gibt auch Konkurrenzprodukte. Was ich nur ermuntern möchte, die Leute zu machen, ist, dass sie generell, wenn sie sich dafür interessieren, sich mit Optionsberechnungssoftware beschäftigen und sich einfach mal anschauen, was würde denn überhaupt passieren, wenn ich irgendeine Strategie auf meine Lieblingsaktie oder auf einen Index oder auf Gold oder Erdgas, das mache ich zum Beispiel. Ich mache aus Gold, Silber, Öl und Gas, kann man sehr schöne Optionstrades machen. Oder was immer man möchte. Es gibt bestimmt unter den Zuhörern Rohstoff-Experten, sage ich mal, die sich auskennen mit allen möglichen Rohstofffutures und dergleichen mehr oder vielleicht auch Währungen. Man schaut sich die Dinge am besten in Software an, Optionsberechnungssoftware, und dann kriegt man ein Gefühl, wie sich eine Strategie eigentlich entwickelt. Wenn man das immer wieder macht, immer und immer und immer wieder macht, dann lernt man eigentlich sozusagen kennen, wie so ein Markt funktioniert. Das ist eigentlich so ein bisschen das A und O.
Interessant. Ja, aber es ist natürlich genau die Frage, wonach wähle ich das aus? Was sind so die Kenngrößen, Zahlen oder Kennziffern letzten Endes, ja, nach denen ich dann ja, die passende Option für mich so raussuche. Da gibt es natürlich auch so diese ganzen bekannten Griechen. Richtig. Oder gibt es nur bei Optionsschein?
Nein, die gibt es auf jeden Fall bei uns auch. Die Griechen sind ganz, ganz wichtiges Handwerkszeug. Ich weiß auch, dass der ein oder andere Zuhörer, der hat vielleicht schon mal davon gehört und dann fängt er an zu stöhnen, ach nee, bitte lass mich doch dabei in Ruhe. Also Fakt ist, die Griechen sind nicht zu schwer zu lernen, wenn man sich damit beschäftigt. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Handwerkszeug, damit man die Performance von einem Trade sozusagen kennenlernt. Es gibt also Griechen, die angehen, wie bewegt sich oder wie verändert sich meine Option im Wert, wenn sich der Markt bewegt. Oder dann gibt es Griechen, und ich sage mal unser Freund, das Theta, der Zeitgrieche. Wie viel ist denn mein Zeitwertgewinn als Stillhalter? Nämlich um die Option schmilzt so langsam in ihrem Zeitwert ab. Jeden Tag, wenn der Markt ruhig bleibt. Das ist zum Beispiel ein beliebter Optionsgrieche. Oder wenn der Markt nervös wird, steigt die Volatilität und auch die Nervosität im Markt. Und damit steigen auch die Optionspreise. Ne? Also wenn der Markt von sich selber annimmt, dass wir zu großer Schwankungsbreite neigen, dann steigen allein dadurch schon die Optionspreise. Das ist die sogenannte implizite Volatilität, die da drin steckt, die im Preis eingepreiste Schwankungsbreite. Und da gibt es dann auch einen Griechen, das ist das Vega, der sozusagen darüber Auskunft gibt. Das heißt, ich lerne dann sozusagen so ein bisschen laufen mit den Griechen. Und die sind ein wichtiges Handwerkszeug. Wie wenn jemand ein Auto kauft, dann schaut er vielleicht auch, wenn er technisch interessiert ist, mal auf die PS-Zahl oder auf ein oder auf das Drehmoment oder vielleicht bei Elektroautos, keine Ahnung, worauf man da schaut, ich habe noch keins, mindestens mal die Reichweite und was auch immer, ihr wisst, was ich meine. Also einfach ein paar technische Kenngrößen will man vielleicht haben oder von mir ist auch nur die Kofferraumgröße, damit ich weiß, ob ich nur eine Zahnbürste oder das Gepäck für eine fünfköpfige Familie einbringen kann. Das heißt, ich muss einfach Kenngrößen haben und in der Optionswelt sind es halt die Griechen und die sogenannte implizite Volatilität. Das ist eine Parallele zu den Optionsscheinen, wiewohl ich natürlich betonen muss, dass Optionen, wie wir sie handeln und Optionsscheine dann doch unterschiedlich sind.
Ja, wo gerade Optionsschein dieses Wort mal in den Mund genommen haben, ich weiß ja auch aus dem Vorgespräch, dass das jetzt nicht unbedingt so dein größter Freund so ist oder dass du nicht voller Begeisterung mit Optionsschein dann dich beschäftigst. Aber wo ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Optionsscheinen und Optionen selbst? Ist das Retail und Professional der Unterschied oder wo liegt der Unterschied?
Also die erste Unterscheidung, und ich sag mal so, bisher war es tatsächlich so, da wir eine kleine Gruppe sind und nur sehr wenig Retail-Optionstrader sind, konnte man sagen, de facto ist es so, dass die Retail, also die Privatanleger, oder ich sage einfach mal Amateure, das soll jetzt nicht überheblich klingen, aber einfach die Leute, die es nicht wirklich von der Pike auf gelernt haben, die haben Optionsscheine gekauft und die Profis haben Optionen gekauft. Gott sei Dank kommen mittlerweile auch mehr und mehr Privatanleger auf die Optionen. Aber der Hauptunterschied ist natürlich der folgende. Optionsscheine sind im Prinzip durch einen Emittenten begeben. Das ist auch eine Eigenart des deutschsprachigen Raumes. Also das gibt es in Deutschland, Österreich, in der Schweiz und vielen anderen Ländern gibt es nicht. Oder sie sind sogar teilweise verboten. In den USA sind sie meines Wissens solche Konstrukte verboten. So emittentenbegebene Geschichten sind in der Form nicht zulässig, wie die exakte Rechtsform von unseren Optionsscheinen angehen. Und es gibt verschiedene Probleme. Es gibt zwei Hauptprobleme. Das eine ist, so ein Konstrukt ist typischerweise eine Inhaberschuldverschreibung. Das heißt, wie ein Schuldschein von der begebenden Bank oder Emittentenbank. Man hat im Jahr 2008 gesehen, das sind ja bestimmte Banken, zum Beispiel Lehman Brothers und Bear Stearns, pleite gegangen. Und selbst wenn ich einen Optionsschein hatte, der exakt das Richtige gemacht hat, was die Marktprognose angeht, dann habe ich dennoch eine Pleite erzielt, weil schlicht und einfach mein Emittent pleite war. Ja, das heißt also, ich habe eher sozusagen einen Schuldtitel gehabt, der wurde nicht bedient, weil der Schuldner pleite war. Das ist mal eine Sache. Damit einhergehend ist es auch so, dass teilweise, ich habe das Gefühl, es könnte langsam besser werden, weil es spricht sich natürlich auch rum, aber es ist so, wenn die Märkte schlecht oder wenn die Märkte kritisch sind, nervös sind, dann ist es teilweise so, dass die Emittenten keine Preise stellen am Markt. Es ist dann teilweise so, dass der Kunde einfach allein gelassen wird. Was nützt mir denn mein Optionsschein, zum Beispiel ein Put auf den DAX, Put-Optionsschein auf den DAX, und dann fällt der DAX und ja, jetzt könnte ich mal den schönen Gewinn mitnehmen, indem ich diesen Put wieder verkaufe und ich habe keinen Preis. Solche Sachen sind allzu oft passiert. Damit hat sich eigentlich, die haben sich eigentlich den Ruf ein bisschen selber ruiniert. Vielleicht können sie ihn auch wieder gut machen, aber teilweise ist das immer noch so, ich höre es immer wieder, dass andere sozusagen Underwriter oder wie gesagt Emittenten, dass teilweise keine Preise gestellt werden. Und das ist der Unterschied bei den, vor allen Dingen bei den großen Optionsmärkten, auf die Indizes, Index-Optionen, Index-Futures-Optionen oder auch die liquidesten Aktien. Ich habe sie auch beobachten müssen, wir waren ja gezwungen. Die Märkte haben ganz brav durchgehandelt im März, Ende März. Wie ein alter Dieseltraktor, der hat einfach funktioniert, der Markt. Es kann schon sein, dass die Liquidität war nicht ganz so gut, war ein bisschen tricky, eine Trade-Ausführung zu kriegen, aber prinzipiell haben die Märkte funktioniert. Ich konnte mich darauf verlassen, das ist ein riesen Vorteil.
Ja.
Darf ich?
Gutes.
Ja,
bitte.
Ich wollte einen anderen wesentlichen Unterschied noch nennen, der ist auch ganz wichtig zwischen Optionsschein und Option, nämlich das Ganze stillhalten. Ich kann mit Optionsschein nicht stillhalten. Ich kann einen Optionsschein, einen Put oder einen Call Optionsschein nur kaufen. Ja? Wir haben vorhin schon gesagt, stillhalten bedeutet das Gegenteil, dass ich die Gegenseite bin. Dass ich diesen sozusagen schreibe oder short verkaufe, die Option. Das kann ich nur mit Optionen machen. Deswegen alles, was ich vorhin beschrieben habe, mit Stillhaltestrategien und Kombinationen und dergleichen mehr, das geht gar nicht mit Optionsscheinen. Das ist also auch von der Trade-Möglichkeit ist man sehr eingeschränkt mit Optionsscheinen.
Ja, okay, ja. Und das geht ja auch in die Richtung mit Grundsätzen, diesen alles, was ja irgendwie was mit Knockout oder sowas zu tun hat, ne, was vom Emittenten ausgegeben wird, dass wir da eben diese Inhaberschuldverschreibung haben. Und birgt natürlich eine Gefahr an sich. Wie realistisch das immer ist, wissen wir leider auch hinterher. Ne? Das ist ja dann dementsprechend halt auch so das Thema. Es gibt natürlich auch so die Frage, wenn ich über Optionen oder Optionsstrategien nachdenke, da gibt es ja immer auch sowas wie so Straddle, Butterfly oder so eine Sachen, wo man immer sagt, ich lasse zwei verschiedene gegenläufige Positionen oder in irgendeiner Art und Weise durch geschicktes Kombinieren versuche ich jegliches Risiko auszuschließen, was ja auch mit der steuerlichen Diskussion jetzt so ein bisschen nochmal in den Vordergrund geraten ist, weil am Ende, wenn sich die Steuer tatsächlich so verändert, wie es aktuell dann eben auch diskutiert wird oder auch wurde, dass dann solche Strategien gar nicht mehr gefahren werden können. Was steckt denn hinter solchen Strategien grundsätzlich denn eigentlich so?
Gut, also zunächst mal ganz ohne Risiko kann ich keine Chance haben. Das muss so sein, ja. Ich kann Optionsstrategien definieren, die tatsächlich risikolos sind, aber dann wird der Markt sie immer so preisen, dass sie eigentlich auch ertragslos sind, sage ich mal, im Nullzinsumfeld allzumal, weil sonst würden es ja alle machen, wir werden alle unermesslich reich. Das heißt, wenn ich eine Chance haben will, die über den sogenannten risikolosen Zinssatz hinausgeht, dann muss ich auch immer dann muss ich auch immer ins Risiko gehen, in gewissem Maße. Jetzt ist immer die Frage, in welchem Maße. Also diese Namen, die du genannt hast, Strettl und Strengel, das sind einfach Kombinationen. Das ist übrigens ein sehr schönes Beispiel. Strettl und Strengel, das kann ich sowohl von der Stillhalterseite betrachten, als auch von der Käuferseite. Es gibt sicherlich unter den Zuhörern einen, der gleichzeitig schon einen Put- und einen Call-Optionsschein auf irgendwas gekauft hat, vielleicht auf dem DAX. Das hat halt den Nachteil, dass ich zweimal Prämie ausgeben muss, zweimal Zeitverlust habe. Aber wenn der Markt sich stark bewegt, und er muss sich wirklich stark bewegen, in eine Richtung, und ich muss nicht mehr vorhersagen, in welche der beiden Richtungen es ist, dann würde ich Geld gewinnen. Aber jetzt kommt noch der Haken, wie viele Marktrichtungen gibt es denn? Es gibt nicht zwei Richtungen, es gibt drei Marktrichtungen. Ne? Was? Und deswegen, es gibt tatsächlich drei Richtungen, denn die Seitwärtsrichtung, die emotionsloseste Richtung, die ist natürlich das Stiefkind, aber nur in der Wahrnehmung, denn in der Realität ist es häufiger, als man denkt, dass sich der Markt nur seitwärts bewegt oder nur vergleichsweise schwach in eine Richtung bewegt. Und dann ist es halt so, dass der Stillhalter, und ich mache das tatsächlich, ich verkaufe da teilweise tatsächlich Strettl oder Strengel, das heißt, ich bin die Gegenseite dessen, der es kauft. Ich verkaufe gleichzeitig einen Put und gleichzeitig einen Call und hoffe dann zu profitieren, dass der Markt sich nicht so stark bewegt und gleich doppelt vom Zeitwertverlust der Option, was für mich ein Gewinn ist, natürlich zu profitieren. Das sind also Strategien, die für uns ganz wichtiger Teil sind.
Ja. Ja, und da komme ich natürlich sofort auf die Idee, dass man sagt, naja, dann nehme ich doch, wenn der Markt in der Seitwärtsbewegung ist, dann nehme ich doch eine Long- und eine Short-Position gleichzeitig ein. Und die eine, ja, keine Ahnung, die macht halt einen gewissen Verlust, aber die andere macht dafür einen deutlich größeren Gewinn. Kann ich das denn nicht machen?
Ja, das ist natürlich so, wenn der Markt sich stark bewegt, dann ist die Position, also sagen wir mal, der Markt fällt stark, dann heißt es, dass mein Put natürlich mir massive Probleme macht. Dann wird also mein Put sehr, sehr stark an Wert zulegen. Bedenkt bitte, ich bin Stillhalter, ich bin diesen Put short. Wenn also der Kontrakt an Wert gewinnt und auch noch stark an Wert gewinnt, dann komme ich auf der Unterseite massiven Probleme. Das kann die Oberseite, die Prämie meines verkauften Calls nicht wettmachen. Bedeutet, dass so eine Strategie, wie wir es gerade besprechen, nämlich Strettl oder Strengel short, braucht wirklich einen relativ ruhigen Markt. Wenn der Markt sich stark bewegt, dann ist es sozusagen sehr, sehr schwierig. Aber jetzt kommt der Punkt. Wir haben vorhin über die implizite Volatilität und die Nervosität des Marktes gesprochen. Der Markt, sozusagen das kollektive Gedächtnis der Trader, ist ja immer einen Schritt zu spät. Der Markt crasht. Ja. Nach dem Crash ist die implizite Volatilität am höchsten. Sprich, die Erwartung des Marktes für weitere starke Bewegungen ist am höchsten, wenn die Bewegung schon hinter uns liegt. Ganz, ganz typisch. Das ist ja das typische Muster, dass immer die Masse ist immer einen Schritt zu spät. Deswegen sind die Optionen nach so einer Bewegung besonders teuer, was wiederum für den Stillhalter besonders spannend und besonders attraktiv ist. Und wir und andere können zeigen, genau, das kann man messen an bestimmten Messgrößen, wenn genau diese impliziten Volatilitäten hoch sind, dann ist eine sehr, sehr, sehr gute Zeit für Stillhalter. Und ich kann auch berichten, dass auf der Rückseite des Crashes, nämlich alles ab April bis jetzt eigentlich, weil wir ein Jahr von besonders historisch hohen, dauerhaft hohen Wohllast haben, dass wir eine sehr gute Zeit als Stillhalter hatten. Das ist also tatsächlich so.
Interessant. Weil das ist natürlich die nächste Frage, wo du gerade über das Thema Crash sprichst. Was ist denn besser für einen Optionenhändler? Ist es besser, wenn du wirklich eine abrupte Bewegung hast, wirklich ohne große Pullbacks, in welche Richtung auch immer, also Crash oder Riesenanstieg auf einmal? Oder ist es besser, wenn du eben eine Bewegung hast, wo du schon eine gewisse Volatilität hast, das heißt Impuls, Korrektur, Impuls, Korrektur? Was ist besser?
Ganz einfach, für den Stillhalter ist das Zweite besser, wenn wir also eine gewisse Schwankung haben, aber nicht zu trendstark. Das ist lieb, der Stillhalter. Wir haben auch unsere Lieblingsindizes, zum Beispiel den Russell 2000, der US-Nebenwerte-Index ist unser Musterschüler, der liefert genau das. Ja. Dem entgegenstehen zum Beispiel die Techis, Nasdaq 100 oder andere Tech-Indizes oder Einzelaktien, die sich sehr, sehr stark bewegen. Man schaue nur mal auf letztes Jahr die Tesla-Aktie oder die Zoom-Aktie oder sucht euch irgendwas aus, Nvidia vielleicht, wie immer die ganzen Titel heißen. Da ist es natürlich so, da ist derjenige ein Vorteil, wenn man sich auskennt, der die Option kaufen würde, könnte dort potenziell Gewinn erzielen. Aber bitte immer dran denken, statistisch ist es schwierig, ein Gewinner, dauerhaften Gewinner zu sein. Ich muss schon wirklich gut sein in dem, was ich mache. Aber ich rede ja jetzt mit dir, mit jemandem, der auch aus der technischen Analyse natürlich kommt. Und wenn der jetzt jemand gut ist, dann kann er da natürlich auch wirklich was rausholen. Aber bitte überschätzt euch nicht, seid ehrlich zu euch. Wenn ihr wirklich ein Edge habt und mit irgendeiner Analysemethode wirklich sehr, sehr gute Trefferquoten habt, im Vorhersagen von zum Beispiel anhaltenden Trends oder Ausbruchsbewegungen, was immer es ist, dann könnt ihr natürlich mit Optionen da was bewegen.
Ja. Was sind eigentlich Voraussetzungen, um Optionen zu handeln? Was muss ich mitbringen? Vielleicht auch charakterlich oder psychologisch, aber auch vom Finanziellen her, vom Ausbildungsstand her. Was muss ich da haben?
Genau, also das ist das sozusagen gleich drei Fragen auf einmal. Also zunächst mal, ich sag mal, vom Charakter, da kann man wirklich sagen, man muss diese Bescheidenheit wahren. Man darf sich nie einbilden, dass man den Markt im Griff hat. Es gibt tatsächlich Bücher, die lauten, der Markt im Griff oder den Markt im Griff. Das ist absolut der falsche Ansatz. Ich muss wirklich einen Schritt zurücknehmen und immer wissen, der Markt wird mir immer mal wieder eine Lektion erteilen, dass er was ganz anderes gemacht hat, als ich vielleicht vermutet habe, dass er es entsprechend tut. Ja, ich muss, dann war die Frage am Ausbildungsstand, wir haben das vorhin auch, glaube ich, schon mal angesprochen, ich muss mich wirklich auf den Hosenboden setzen und muss also sozusagen, das ist ein Handwerk, das ist ein Beruf, ich muss ihn lernen, ich muss mir dafür auch die entsprechende Zeit nehmen und den entsprechend Einsatz bringen. Wenn man das aber macht, dann wir kochen nur mit Wasser. Es ist ein Handwerk, das man definitiv erlernen kann. Dann ist es tatsächlich so faktisch, es mag nicht gerecht sein, aber es ist faktisch so, das Konto muss eine gewisse Mindestgröße haben. Also unter 10.000 Euro oder US-Dollar Gegenwert ist es relativ schwierig. Das hängt damit mit der Kontraktgröße zusammen. Wir hatten ursprünglich schon mal gesagt, Positionsgröße ist ganz entscheidend, um ganz schwierige Marktphasen durchzustehen. So, und Positionsgröße bezieht sich natürlich immer auf die Depotgröße. Also wenn ich ein siebenstelliges Depot habe, kann ich mir natürlich mehr erlauben, als wenn ich nur 10.000 Dollar habe, was wir so ein bisschen als das Minimum ansehen. Man muss halt dazu sagen, dass die Optionen, die Aktienoptionen, um die es uns meistens geht, Aktien- oder Indexaktionen, da bezieht sich eine Option immer auf 100 Stück, beziehungsweise 100. Aber das ist das Gegenteil von Optionsscheinen. Bei Optionsscheinen sind sie gestückelt, ein Hundertstel, und bei uns sind es 100 Stück. Das heißt, wenn jetzt meine Lieblingsaktie bei 100 steht, oder eine Apple, keine Ahnung, steht glaube ich 120, was immer, 100 Apple-Aktien sind 12.000 Dollar wert. Und darauf bezieht sich dann jede Option. Das heißt nicht, dass es so viel kostet oder so viel bringt, aber das ist schlussendlich der repräsentierte Wert. Und jetzt setzt man es zurück in den März, Crash, und so eine Aktie fällt mal um 30, 40, 50 Prozent. Dann würde diese Aktie um 6.000 oder 100 Stück würden um 6.000 Dollar Gegenwert fallen. Das muss mein Konto erstmal verkraften. Dann sieht man schon, so einen nackten Put auf Apple kann ich mit einem 10.000 Dollar Konto nicht verkaufen. Auf einmal hätte ich nur noch aus 10.000 Dollar nur noch 4.000 Dollar übrig. Mal ganz grobe Rechnung. Da sieht man schon, was ist absolut eigentlich unverantwortlich für jemand, der Vermögen vermehren will oder gar muss, weil vielleicht eine Familie versorgt, dergleichen mehr oder davon abhängig ist im Alter. So kann man da damit nicht rangehen. Mit anderen Worten, ich muss klein handeln und da das relativ ist, muss ich ab einer gewissen Konto-Mindestgröße anfangen. Wir sagen ungefähr 10.000. Wenn es jetzt mit 8.000 Dollar gemacht wird und man weiß, was man tut, natürlich, das ist alles in Ordnung. Das legale Minimum ist sogar sehr, sehr klein. Das ist nur 2.000, aber da kann man nur sehr wenig machen. Da ist man sehr beschränkt mit der Anzahl der Basiswerttitel, auf die ich überhaupt Optionen handeln kann. Und nach oben sind natürlich keine Grenzen gesetzt. Das ist ja ganz klar.
Ja, ja. Welche Rolle spielt denn die Psychologie?
Wie immer beim Traden ist ganz wichtig, die Psychologie. Also ich sage Folgendes, wir haben es natürlich leichter, Christian Schwarzkopf und ich. Wir haben gelernt, den Strategien, die wir selber entwickelt haben, zu vertrauen, weil wir haben sie auf Herz und Nieren getestet. Wenn jemand anders unsere Strategien handelt, dann muss er auch erstmal lernen, uns zu vertrauen und unsere Arbeit zu vertrauen und vielleicht mal durch eine Drawdown-Phase durchgegangen sein und Gewinne gemacht haben und dergleichen mehr. Es ist ganz wichtig, dass man die Psychologie, würde ich sagen, hat man dadurch im Griff, dass ich einen vernünftigen Plan habe, bevor eine Position aufgeht, hat gar nicht mal was mit Optionen zu tun, sondern allgemeinem Handeln. Bevor eine Position ausgeht, sollte ich einen konkreten Plan haben, Öffnung, schließenden Gewinn, schließenden Verlust. Oder bei uns kommt dann noch das sogenannte Rollen, sprich Modifizieren der Strategie, während der Laufzeit im Gewinn oder im Verlust oder in welcher Situation auch immer. Da gibt es dann jeweils die Regelwerke. Ich muss ein klares Regelwerk haben und muss einfach dann entsprechend mich diszipliniert dran halten. Und dann brauche ich auch keine Angst haben mit der Psychologie. Und noch eine Regel, die nicht Ihr Hausarzt, aber die ich empfehle. Wenn Sie schlecht schlafen nachts wegen Ihrer Trading-Position, dann ist die Trading-Position zu groß. Punkt.
Ja.
Einfach kleiner handeln. Und dann mal schauen und dann können wir uns das mal anschauen. Jetzt geht der Markt gerade hoch, irgendwann geht man wieder runter. Dann schaue ich mal, ob ich das aushalte und ich muss auch nicht die ganze Zeit auf den Monitor schauen. Das Leben spielt sich doch außerhalb des Kursmonitors ab, sondern ich sollte in der Lage sein, mich zu lösen. Und das kann ich nur, wenn ich die richtige Positionsgröße habe und wenn ich Vertrauen haben kann in das, was ich tue. Dann, wenn ich das geschafft habe, mich dahin zu arbeiten, dann brauche ich mir auch um die Psychologie aus meiner Sicht keine Sorgen mehr machen. Wichtig ist, dass man natürlich dann nicht aus dem Bauch heraus, aus Angst heraus irgendeinen Trade macht, der ganz klar ein Regelbruch ist, dann wird man es hinterher wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich bereuen. Sprich, da muss ich es schaffen, mich dahin zu bewegen.
Ja, ja. Und ich ergänze gerne, weil tatsächlich gilt es ja jetzt Produkt und ja auch Markt- und Strategie abhängig. Es ist immer so im Trading, definitiv. Ne? Vertrauen in sich selbst, in die Märkte, ja, beziehungsweise in die Strategie, entsprechende Kontogröße und ganz wichtig mit dem Schlafen, du sprichst es an, es ist so, es ist einfach so.
Ja. Ja.
Und dann kommen wir nämlich genau auch zu der Frage, jetzt angenommen, ich will mich wirklich jetzt mit dem ganzen Thema Optionen beschäftigen, was wäre denn für mich als Einsteiger der wichtigste oder der beste Schritt? Womit fange ich am besten an?
Also es gibt aus meiner Sicht zwei Schritte, einen theoretischen, einen praktischen. Man kann sich Dinge einlesen. Mhm. Natürlich gibt es das bei uns, das ist sozusagen der implizite Werbeblock, Optionsuniversum. Aber es gibt auch andere. Wir freuen uns, wenn einfach mehr Leute in den Markt kommen, selbst wenn sie nicht zu uns kommen. Wer gut ist in amerikanischem Englisch, kann den ganzen Tag, den ganzen Börsenhandelstag auf tastytrade.com in amerikanischen Slang, aber sehr, sehr gut die Optionswelt erklärt kriegen. Ich habe das auch teilweise gemacht, 2012, 2013 und habe auch die Stillhalterseite nochmal gut erklärt gekriegt. Also die betrachten aus meiner Sicht die Optionswelt von der richtigen Seite, sprich Herzstück ist auch die Stillhalterei, das ist das eine. Dann gibt es Bücher, die man natürlich lesen kann, auch im deutschsprachigen Raum gibt es Bücher, ich glaube von Reinhold Fendt, das Buch Gewinnen mit Optionsstrategien, das halte ich im Moment für das Beste. Wir selber schreiben auch mal eins, aber gut, keine Ahnung.
Das ist immer das,
man müsste mal, wir möchten das unbedingt gerne machen. Schauen wir mal, wann es dazu kommt. Ja. Und dann ist natürlich einfach so, ich muss in die Praxis kommen. Das ist wie oft bei Dingen, ich muss es einfach anfangen. Wir haben zum Beispiel eine Strategie auch frei verfügbar gemacht, die nennt sich der BF70. BF heißt Butterfly. Das ist einfach eine Kombinationsstrategie aus vier Optionen. Das kann man googeln. Der Christian Schwarzkopf hat auch das gesamte Regelwerk. Ist ein einfaches Regelwerk für Optionshändler. Hat es sozusagen reingestellt. Da kann man sich die Slides zuschicken lassen, beziehungsweise auf YouTube. Ich glaube, bei verschiedenen Brokern, bei CapTrader oder bei Termintrader, das ist auch so ein Finanzportal, das man vielleicht kennt, haben wir das schon mal gehalten. Und das wäre ein Anfang, eine Strategie mit sehr begrenztem Risiko, die man vergleichsweise mit kleinem Geld, auch mit der kleinsten Kontogröße, in dem Sinne wahrscheinlich sogar im hoch vierstelligen Bereich wird es wahrscheinlich auch gut gehen, kann man das auf jeden Fall schon machen. Mhm. Es fehlt noch eine wichtige Voraussetzung, die haben wir noch nicht genannt. Ich brauche natürlich ein optionshandelsfähiges Konto. Das ist auch ein bisschen der Krux. Die typischen Broker, die man in Deutschland so kennt, die bieten es teilweise an, aber zu horrenden Konditionen. Also die Gebühren, Transaktionskosten sind viel zu hoch, zumindest mein letzter Stand. Deswegen haben wir faktisch alle Broker-Konten, wo der Hauptbroker den Sitz in den USA hat. Da gibt es verschiedene, ich nenne einfach ein paar Namen, ohne Werbung zu machen, also Interactive Brokers, CapTrader, Lynx, Banks mit X schreibt sie sich, dann gibt es Tastyworks, dann gibt es Charles Schwab. Das ist einfach jetzt mal eine Reihe von Namen. Und wir sind auch bei diesen Brokern, die haben alle Sitz in den USA und dort hat man dann ein sogenanntes Margin-Konto, sprich man handelt nicht nur mit Cash, sondern man hinterlegt sozusagen eine Sicherheitsleistung nach einem bestimmten Schema. Das lernt man dann alles kennen. Also das ist eigentlich die technische Voraussetzung und dann muss man so ein ganz bisschen computeraffin sein, um diese Trading-Workstations zu bedienen. Ansonsten dann kann es im Prinzip losgehen.
Ja, klasse. Und wenn ich jetzt schon ein bisschen weiter bin und mich einfach angenommen, ich handle schon mit Futures, habe zum Beispiel schon auch mein Konto dann dementsprechend in den USA, bin mit der Software vertraut, habe vielleicht auch ein Depot. Was wäre dann mein Einstieg? Ist es der gleiche? Kann ich irgendwie einen Seiteneinstieg wählen?
Ja, gut, also man kann sagen, Christian Schwarzkopf und ich haben natürlich den Seiteneinstieg gewählt, vor allem deswegen, weil es gab ja nichts anderes. Das heißt, ich empfehle natürlich tatsächlich eine Schulung, bei wem auch immer das sein mag. Wenn man eine Expertise hat, gerade auch in Futures, also Futures-Optionen sind im Prinzip auch Optionen. Man soll halt wissen, oder der Futures-Händler wird das wissen, dass ein Future ein sehr, sehr schwerer Kontrakt ist, ein hochpreisiger Kontrakt mit hohen Bezugsverhältnissen. Das sollte man natürlich einfach wissen, dass ein Natural Gas Future bewegt geschwind mal $30,000 bloß. Der bewegt sich extrem stark. Der kann sich mal geschwind an einem Tag um 10% bewegen. Das heißt, die Optionen, die vollziehen das natürlich nach. Da muss ich mich natürlich entsprechend auskennen, um Optionen kennenzulernen. Wie gesagt, entweder Selbststudium oder natürlich Schulung. Also wir bieten das natürlich an in verschiedenen Formen. In 4 Tage Intensivschulung. Wir bieten auch ein halbes Jahr in Webinarform an. Wir bieten persönliches Coaching, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Mhm. Andere bieten es auch an, also es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten. Wir auf jeden Fall auch.
Okay, klasse. Und das ist auch vollkommen gerechtfertigt und auch richtig, das dann immer mal wieder auch auch herauszustellen. Weil am Ende, wir sind dann teilweise Autodidakten, aber den Weg können wir natürlich verkürzen.
Und so ist es, das ist genau der Punkt.
Genau darüber verkürzen, dass wir eine Ausbildung machen und wir werden das ging dir genauso wie mir oder wie Christian dann auch. Es wird jedem so gehen. Wir machen unsere Fehler. Die Frage ist, wie hoch ist die Fallhöhe?
Absolut richtig, ja. Genau, also vielleicht ein ganz wichtiger Tipp. Ich habe auch bei Lothar Albert in deiner Show reingehört, die hast du vor ein paar Wochen gehalten. Er hat auch gesagt, der erste Weg oder das erste muss erstmal sein, ich muss erstmal schaffen, durchzuhalten, am Leben zu bleiben. Ich sollte also unbedingt vermeiden, mit den ersten schlecht gemanagten Positionen mein Konto gleich zu demolieren, sodass es nicht mehr geht. Sondern ich muss erstmal laufen lernen. Und in meiner Welt bedeutet es auf jeden Fall kleine Positionen handeln. Da kann ich mir fast alles erlauben. Ich muss vielleicht sogar Fehler machen, sollte sie aber dann vernünftig analysieren. Und mein Tipp für jeden Händler, egal mit was er handelt, führt ein Trading Tagebuch, macht es euch leicht, macht es einfach und macht es täglich. Es ist wirklich eine gute, sehr, sehr, sehr gutes Tool und auch in der Optionswelt, die halt nun mal noch mal ein bisschen kleines, bisschen anspruchsvoller ist, nicht zu anspruchsvoll, aber immerhin, dass man einfach selber noch mal auf sich zurückschaut. Es ist super, super spannend, glaubt es mir, jetzt das Trading-Tagebuch von Februar diesen Jahres zu lesen, bevor es den Crash gab. Wie habe ich den Markt damals wahrgenommen? Oder zu irgendeiner anderen Zeit oder vielleicht im April, wo überall von 1929 der tiefen Depressionen die Rede war, jetzt sind die Märkte auf Allzeithochs und ihr wisst, was ich meine, wie sich die eigene Wahrnehmung verändert und wie sich das eigene Verhalten auch ändert. Und es wird auch so sein, ich habe ein bisschen eine Hemmschwelle mehr, den Ausdruck Scheißdreh zu machen, wenn ich es in mein Logbuch schreiben muss, dann muss mir nämlich was ausdenken, warum mache ich das jetzt? Ich kann ja reichen, aber ich mache einen Zock-Trade, aber das ist schon mal gleich es ist eine Bewusstseinsebene mehr, sage ich jetzt mal. Ja, das heißt, ich bin einfach besser. Per se bin ich automatisch selber besser, allein indem ich das schreibe. Und wie gesagt, die Rückkopplung, das zu lesen, ist super spannend. Macht es euch leicht, macht es jeden Tag und macht es einfach nur ganz klein. Zu jeder Position, die ihr macht, schreibt einen Satz dazu und dann auch vielleicht was zum Markt und macht es jeden Tag. Und das empfehle ich. Und das ist ein guter Einstieg. Und dann lernt einfach laufen, sage ich mal.
Klasse. Perfekt. Und mit diesen Schlussworten können wir es stehen lassen. Oder? Ja, schön. Also viele, viele Insights, die du uns gegeben hast. Ich glaube, wer wirklich sich ernsthaft mit Optionen beschäftigen will, der hat hier viel, viel, viel Futter gefunden und wird sicher auch den Weg zu euch oder auch den anderen Kollegen finden. Aber ich glaube, dass es ohne Ausbildung geht, das ist damit schwierig und es dauert länger. Also deshalb, ich glaube, Zeit und auch Geld ist gut investiert. Das haben wir, glaube ich, deutlich auch verstanden. Hast du auch nochmal wunderbar dargestellt. In dem Sinne, vielen, vielen lieben Dank. Ich nehme das Angebot übrigens gerne an, dass wir uns dann auch mal über Futures beispielsweise sehr unterhalten. Mhm. Und das können wir dann durchaus nochmal kurzweilig nachvollziehen. Also danke dir erstmal, Olaf, und weiterhin alles Gute.
Ich danke auch und tschüss.
Das war's auch schon wieder hier im Torero Trader Insights Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg bei der Umsetzung der Impulse Denn wenn wir über Impulse sprechen, dann heißt es natürlich auch für dich, dass du überlegen musst, wie kann ich das in meine persönliche Praxis am besten auch umsetzen, adaptieren. Und dabei halt eben alles Gute, viel Erfolg. Wenn dir der Podcast gefällt, dann teile ihn auf jeden Fall mit deinen Freunden, Bekannten und allen denen, von denen du weißt, dass sie sich für Börsenhandel und Trading interessieren. Hinterlass mir gerne auch eine Bewertung oder schick mir eine E-Mail, wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest. Folge mir auf Facebook. Und vergiss nicht, den Newsletter zu abonnieren, der Torero Trader School, um eben immer auf dem aktuellen Stand der Dinge zu sein, was Veranstaltungen, Ausbildung, Schulung, Vorträge oder auch neue Artikel angeht. In dem Sinne freue ich mich aufs nächste Mal gemeinsam mit dir, wünsche dir viel Erfolg, alles Gute, bis zum nächsten Mal bei Torero Trader Insights, dein Wieland Alt.
Da du ja noch da bist, ich will dich nochmal einladen in die VTRD. Schau mal vorbei, vtrd.de. Schau dir an, wo die Regionalgruppen sind und ob die Webinare vielleicht auch nochmal interessant sind, dann werde gerne ein Mitglied bei uns.